Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Karl-Josef Laumann begrüßen. Und wir freuen uns sehr, dass er so gesund und munter hier sitzt. Denn kürzlich haben wir uns alle ein bisschen Sorgen gemacht um Ihren Blutdruck. Auf dem CDU-Parteitag war das. Es ging um die, die er besonders mag, die kleinen Leute, die normalen Menschen, die fleißig sind und trotzdem mehr schlecht als recht durch den Tag kommen, wie er sagt. Und es ging um die Frage, wann Sie denn in Zukunft in Rente gehen. Schauen Sie mal.
Also die Frage mache ich auch nicht mit. Dass die, die mit 16 angefangen sind, die in Schicht arbeiten, die auf dem Bau arbeiten, die als Krankenschwester 45 Jahre in Schicht gearbeitet haben, bei der Altersgrenze genauso behandelt werden wie diejenigen, die bis 25 studiert haben, Homeoffice haben, Gleitarbeitszeiten haben gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe. Mein Gott, wir können doch nicht als CDU einfach alles hier über einen Löffel bambieren und dann sagen, ihr habt eine Erwerbsunfähigkeitsrente.
So, einmal Blutdruck für alle bitte. Wie also geht es ihm, wenn ausgerechnet seine CDU genau diesen Leuten ständig erzählt, dass sie zu oft krank sind, dass sie zu wenig arbeiten? Er sagt, die fühlen sich zu Recht beleidigt und empfiehlt seiner Partei mehr Empathie. An wen genau denkt er da? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Antwort hören wir gleich. Überhaupt Empathie. Diese Koalition, sagt Julia Löhr, zelebriert so ziemlich genau das Gegenteil davon. Man triezt sich wie so ein entfremdetes Ehepaar. Und jeder weiß ganz genau, wo die Triggerpunkte des jeweils anderen sitzen. Sie beschreibt das als Hang zur Selbstzerstörung, was die Frage aufwirft, wie ihre Bilanz ausfällt. Die ersten 10 Monate, sagt sie, hätte man sich einfach schenken können. Denn eigentlich wurde da nur die ganze Zeit Geld für Wahlgeschenke verpulvert. Uns, glaubt sie, ist die Resilienz abhanden gekommen, eine Krise einfach mal auszuhalten. Was meint sie damit? Und wie müsste er aussehen, der große Plan, um Deutschland wieder fit zu machen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Es gibt nicht viele, so wirkt es zumindest von außen, es gibt nicht viele, die in den letzten Chaostagen so nah dran waren am Geschehen wie Paul Ronsheimer. Man hatte zwischenzeitlich den Eindruck, dass die Spitzen der Koalition zwar nicht miteinander, aber dafür umso mehr übereinander sprachen und dazwischen eher als reitender Bote, der die jeweiligen Grußbotschaften übermittelte. Ist das noch Politik oder ist das schon Beihilfe zur Insolvenzverschleppung? Wie ernst ist die Lage wirklich? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Da geht es, sagt Julius Vandela, der heute unser Gast ist, da geht es vor allem auch um misslungene Kommunikation. Und zwar explizit des Mannes an der Spitze, weshalb er sagt, wir haben keine Regierungskrise, wir haben eine Kanzlerkrise. Es fehlen die Bilder, es fehlt das Gefühl von Aufbruch, es fehlt die Botschaft, da geht noch was. Dazu muss man wissen, genau damit beschäftigte er sich, mit Kampagne, mit Strategie, hat das unter anderem bei Obama in Amerika 2007, 2008 gelernt und sagt, man kann interessanterweise diesbezüglich auch von Donald Trump lernen, denn Trump sagt, er schafft es wirklich jeden Tag, schönes Bild, mietfrei in unserem Schädel zu wohnen. Das muss man erstmal hinkriegen. Herzlich willkommen, freue mich sehr, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und aus Berlin zugeschaltet, der Sicherheitsexperte Nico Lange, der uns erklären wird, dass das Genie im Weißen Haus offenbar auch Grenzen hat. Denn die Situation in der Meerenge von Hormuz, so hören wir das, spitzt sich wieder zu. Schönen guten Abend, Herr Lange, nach Berlin. Wie würden Sie die Lage dort im Moment beschreiben?
Ja, wir sind in einer Zwischenphase. An der Zwischenphase zwischen den Angriffen der Amerikaner und Israelis auf militärische Ziele im Iran und einem Abkommen zwischen USA und Iran, das möglicherweise kommt. Und in dieser Zwischenphase versuchen die USA einiges, um die freie Schifffahrt wiederherzustellen, schaffen das aber nicht so richtig. Sie erhöhen den Druck auf den Iran, weil der Iran kein Öl mehr exportieren kann, 400 Millionen Dollar Einnahmen am Tag eben nicht hat. Mhm. Und es wird hinter den Kulissen gesprochen zwischen dem Iran und den USA, zum ersten Mal seit einigen Tagen auch direkt. Also es gibt sowohl Zeichen der Hoffnung, aber auch Zeichen am Golf, dass es vielleicht noch länger dauern könnte.
Das ist interessant. Sie sagen Zwischenphase. Sind wir da jetzt im Krieg oder sind wir in irgendwas dazwischen?
Ja, der Krieg ist ja nicht beendet, aber die militärischen Operationen werden auch nicht fortgesetzt. Deswegen nenne ich das eine Zwischenphase. Es gab gestern so einen Tag, da war sowohl zwischen Israel und Hezbollah als auch am Golf oder an der Straße von Hormuz wieder militärische Aktivität. Aber beide Seiten sprechen eben auch miteinander und es gibt schon auch Gesprächsbereitschaft auf der Seite des Iran. Das kann nur noch eine Weile dauern. Solche Zwischenphasen sind manchmal sehr lang.
Gibt eindrucksvolle Bilder davon, über die sollten wir auch gleich mal sprechen. Hat das iranische Staatsfernsehen veröffentlicht Bilder, die zeigen sollen, wie Raketen in Richtung von US-Schiffen abgefeuert werden. Gestern gab es die Situation, zwei US-Kriegsschiffe eskortieren zwei Handelsschiffe durch diese Meerenge. Dann gab es heute Morgen die Berichte über diesen Schusswechsel. Was weiß man darüber?
Das zeigt nochmal die Schwierigkeit da an der Straße von Hormuz. Diese Meerenge ist wirklich sehr, sehr schmal. Hab das ja schon mal auch bei Ihnen gesagt. Das ist wie so eine Autobahnbaustelle, wo man auf diese schmalen Spuren muss und da aneinander vorbeifahren muss. Wenn da was passiert, staut sich sofort alles. Und von Land aus kann der Iran, wie wir das gesehen haben mit diesen Raketenwerfern, die man gut verstecken kann in den Bergen oder irgendwo vorher, von Land aus kann der Iran diese Schiffe beschießen. Und da können sie kaum was dagegen unternehmen. Dazu hat der Iran auch noch kleine Überwasserdrohnen, kleine Boote. Und da kann man noch so oft sagen, wir haben doch die ganze iranische Marine zerstört. Das stimmt auch, die großen Schiffe sind alle irgendwo gesunken. Aber mit diesen Raketen, mit Drohnen und mit diesen kleinen Booten kann man Schiffen in der Straße von Hormuz große Probleme machen. Und man kann die ehrlicherweise mit eskortierenden Schiffen auch nicht abwehren. Was wollen Sie gegen so einen Raketenwerfer, der da schnell rausgefahren kommt, aus einer Höhle zum Beispiel oder einer unterirdischen Einrichtung, die Raketen abfeuert, wieder wegfährt? Was wollen Sie mit dem großen Kriegsschiff dagegen unternehmen? Das ist das Problem.
Sie haben das damals, ich erinnere mich sehr genau an dieses Gespräch, sehr eindrucksvoll beschrieben. Genau diese Strategie. Sie haben beschrieben, wie sich der Charakter von Krieg verändert hat durch diese Drohnen, durch diese Wegwerfwaffen, wenn man so will. Und dass es sozusagen auch einer Weltmacht wie den USA sehr schwer ist, dem beizukommen. Wie stark, würden Sie sagen, Herr Lange, ist der Iran militärisch tatsächlich noch? Weil auch da gibt es widersprüchliche Aussagen. Die einen sagen, die stehen deutlich mehr unter Druck, als es nach außen hin den Anschein machen soll. Andere sagen, das kann sich noch ewig hinziehen. Ist nur die Frage, wer den längeren Atem hat.
Der Iran hat sich intern verändert durch diesen Krieg. Es sind sehr viele militärische Ziele getroffen worden, sind auch Produktionsanlagen getroffen worden. Der Iran kann weniger Raketen produzieren. Aber es reichte eben aus, um jeden Tag ein bisschen zu feuern. Das war ja dann auch über Wochen im Krieg so, dass am Anfang sehr viel geschossen wurde, dann weniger vom Iran, aber jeden Tag ein bisschen. Und es gibt eben genügend Ziele in der Nähe, die nicht gegen Drohnen und Raketen geschützt sind und vielleicht auch nie geschützt werden können. Denken Sie an Hafenanlagen, Ölspeicher, Kraftwerke in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die da sehr dicht dran liegen geografisch. Da kann man sich nicht so richtig dagegen schützen. Und das kann der Iran, glaube ich, noch sehr lange aufrechterhalten, auch wenn er militärisch geschwächt ist. Die innere Veränderung betrifft aber auch die Machtkonstellation im Iran. Da gibt es jetzt sowas wie ein, man könnte sagen, so ein Konglomerat. Also früher war das klar, da gab es den obersten geistlichen Führer, den Ayatollah, und alle haben sich untergeordnet. Jetzt ist das eher eine Gruppe, geistliche Führer, aber auch die Revolutionsgarden, die die Macht untereinander aufteilen, die sich organisieren, so ein Konsortium der Macht. Das macht die Verhandlungen natürlich auch schwierig, weil man nicht mit einer Person spricht und dann ist alles klar, sondern man muss möglicherweise mit all diesen Gruppen gleichzeitig sprechen. Und solange die handlungsfähig sind, im Sinne von, die können immer ein paar Drohnen und Raketen schießen, können die eben so viele Probleme machen, dass die militärische Schwäche des Iran gar nicht so ins Gewicht fällt.
Sie haben das gerade angesprochen. Man ist immer wieder in der Lage, sozusagen diese kleinen Nadelstiche zu setzen. Da können wir die Bilder einmal kurz zuspielen. Emirate, Sie haben es gerade angesprochen, ein großes Öldepot ist da, glaube ich, getroffen worden in Fujairah. So sieht das dann aus. Weiß man, was da genau passiert ist und wie relevant ist das für die Ölproduktion in den Emiraten?
Also Fujairah ist eine sehr wichtige Hafenanlage. Die ist jetzt vom Durchsatz her nicht so beeindruckend. Da gehen, glaube ich, 1,5 Millionen Barrel Rohöl jeden Tag durch diese Hafenanlage. Aber das ist eine Hafenanlage, wenn man von dort Öl verschifft, muss das nicht durch die Straße von Hormuz. Das ist auf der anderen Seite. Das ist auch der strategische Grund, warum es diese Hafenanlage gibt. Und neben diesem Hafen gibt es sehr, sehr große Speicher, also 70 Millionen Barrel Rohöl, die da gespeichert werden können, 360 große Tanks. Und wow, das ist natürlich eine ganz wichtige strategische Reserve. Und man kann ja mit Pipelines zum Beispiel diese Speicher füllen und dann das Öl über diesen Hafen abtransportieren und braucht die Straße von Hormuz dann nicht. Mhm. Und dass genau das jetzt getroffen wurde, zeigt ja wieder diese Handlungsfähigkeit des Iran. Also die schießen auch nicht wild um sich, sondern die treffen genau solche Tanks. Mhm. Der Schaden ist jetzt gar nicht so groß, wie das aussieht. Wenn so ein Öltank getroffen wird, dann brennt er natürlich ziemlich spektakulär. Aber dann sind eben wieder Bilder um die Welt gegangen, die zeigen, der Iran ist handlungsfähig und er kann den Emiraten Schwierigkeiten machen. Und das ist ja auch so eine Asymmetrie. Wenn die Amerikaner militärisch etwas machen, letzte Nacht ging es ja nur darum, zwei Schiffe durch die Straße von Hormuz zu eskortieren, dann kann der Iran sofort reagieren und er hat die Auswahl. Er kann auf die Schiffe schießen, er kann irgendwelche Öltanks in Brand schießen und es gibt noch andere Ziele. Denken Sie an Energieinfrastruktur in den Emiraten, Leitungen, Kraftwerke, solche Dinge. Alles sehr leicht erreichbar, weil so dicht am Iran.
Übel. Ich schaue gerade zu Julius van der Laar, weil er lange das gerade angedeutet hat, geht auch um den Kampf um die Narrative, um die große Erzählung. Diese Bilder, die, wie er gerade sagte, in der Konsequenz gar nicht so viel bedeuten, aber optisch und medial bringen die unglaublich viel Wirkung.
Absolut. Es geht um die Demonstration von Handlungsfähigkeit. Mhm. Jedes Mal, wenn Donald Trump sagt, wir haben die Navy zerstört vom Iran oder sämtliche Raketenwerfer zerstört, dann geht irgendwas in Flammen auf und der Iran kann sagen, wir sind sehr wohl handlungsfähig. Und die Bilder kommen natürlich auch genauso in Amerika an. Dementsprechend versucht ja auch Donald Trump dann eben die eigenen Bilder zu produzieren. Ja, auch zu diese sagen, Rhetorik, wir eskortieren hier die Schiffe.
Ja, ja, wir werden den Iran vom Angesicht der Erde fegen und so weiter. Ich meine, das ist die Rhetorik, die wir seit Wochen hören. Absolut. Das klingt aber mittlerweile alles hohl, wie eine Phrase. Glauben die Amerikaner ihm das noch?
Und es wiederholt sich ja auch. Ja, jede Woche kommt was Neues. Und glauben es ihm die Amerikaner? Nein. Na, dieser Krieg ist maximal unbeliebt. Lediglich noch ein Drittel. Das heißt noch nicht mal, die komplette Magerbasis steht dahinter. Mhm. Und das ist auch das, warum Donald Trump angezählt ist. Egal, welche Umfrage man liest, ob seine persönlichen Zuspruchswerte sind, ob seine Handlungsfähigkeit, ob es die Glaubwürdigkeit ist. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das Kritische, gerade auch in einem Wahljahr, sind es natürlich auch die Wirtschaftszahlen. Zum ersten Mal seit 20 Jahren sind die Demokraten vor den Republikanern, wenn es um wirtschaftliche Kompetenz geht, wenn es um Inflationsbekämpfung geht. Und das ist ja genau auch das Thema, mit dem Donald Trump angetreten ist.
Ich schaue gerade zu Julia Löhr, die ein lebendes Lexikon ist, wenn es um Wirtschaftszahlen, Daten, Fakten geht. Die amerikanische Wirtschaft, so nehme ich das zumindest wahr, ist trotzdem erstaunlich robust. Immer noch robustes Wachstum. Amerikanischen Unternehmen kann das offensichtlich nicht so wahnsinnig viel anhaben. Die, die wirklich darunter leiden, sind asiatische große Firmen und sind wir.
Mhm. Genau. Also die amerikanische Wirtschaft ist in der Tat sehr robust. Sie ist seit dem Jahr 2019 ungefähr um 15% gewachsen. Unsere Wirtschaft ist seitdem quasi überhaupt nicht gewachsen, wie andere europäischer Länder ein bisschen. Dieser Krieg treibt jetzt auch die Lebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten. Das sorgt ja auch dafür, dass die Popularitätswerte von Donald Trump abnehmen. Aber natürlich sind die USA auch ein größer Ölproduzent. Sie haben auch eigene große Gasvorkommen.
Der größte Ölproduzent der Welt, ne?
Fördern. Also von daher trifft sie dieser Preisanstieg jetzt nicht in dem Ausmaß, wie das jetzt vor allem die Asiaten trifft und wie es dann mittelbar auch uns trifft. Und die asiatischen Länder sind in der Tat am stärksten betroffen, also wo einfach wirklich die physische Knappheit schon spürbar ist. Bei uns sind es bislang ja vor allem die höheren Preise, die wir spüren. Aber das kann natürlich, wenn das jetzt länger anhält, und ich meine, die Straße von Hormuz ist de facto weiter blockiert seit Ende Februar, hat das dann auch mittelbar für uns Folgen. Also wenn jetzt dann Produktionsstätten in Asien schließen, Chips nicht mehr produziert werden, den Autoherstellern hier der Nachschub ausgeht, dann hier wieder Kurzarbeit gemacht werden muss. Also es erinnert so ein bisschen an die Corona-Zeiten, was da jetzt kommen könnte.
Interessant ist, Paul Ronsheimer, Friedrich Merz, der sich plötzlich wieder auf die Seite von Donald Trump schlägt, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ihm beisteht, wenn er sagt, Teheran muss an den Verhandlungstisch zurückkehren, die müssen aufhören, die Region als Geisel zu nehmen und so weiter. Ist das nur diese eine Botschaft oder ist es auch die Botschaft, das, was ich da im Sauerland gesagt habe, war nicht so gemeint?
Das scheint so. Friedrich Merz hat verstanden, dass zum einen er unter Druck geraten ist, dass diejenigen, die ihn vorher dafür gelobt haben, dass er so ein gutes Verhältnis hat, jetzt gesagt haben, wie konnte ihm das passieren, ja, da, dort in der Schule. Das sah ja eher nach tatsächlich einem spontanen Auftritt aus. Die Abkehr davor, die muss man durchaus als strategisch bewerten. Also er ist ja von diesem ersten Treffen, er war der erste europäische Regierungschef, der Trump nach Kriegsausbruch getroffen hat. Da hat er sich ja sehr an die Seite von Trump gestellt. Dann ist er langsam davon weg und dann das in der Schule. Aber dieser Auftritt in der Schule, der ja sehr persönlich war Richtung Trump, der hat dazu geführt, dass Trump das dann auch so wahrgenommen hat. Und es schien so ein bisschen so, dass Friedrich Merz, der Bundeskanzler, offenbar dachte, ja, ich bin ja hier in so einer Schule und dann kann ich das schon mal erzählen und das kriegt schon keiner mit da in Washington.
Herr Laumann lächelt.
Ja gut, also ich meine, es ist ja so, dass ein Auftritt eines Bundeskanzlers, das fängt ja schon bei einem Landesministerwahl an, dass man, es ist immer ein öffentlicher Auftritt. Auch wenn du bei einer Schulklasse in Marsberg bist, muss man einfach sagen, ist das ein öffentlicher Auftritt? Ja, und wenn man, das ist ja auch im Politikerleben genauso wie im nicht-politischen Leben. Wenn man etwas gesagt hat, wo man anschließend sagt, man hätte es besser nicht gesagt, dann muss man natürlich sehen, dass man das auch wieder ein bisschen relativiert. Da geht ja gar kein Weg dran vorbei.
Ja, offen.
So ist es halt unter uns Menschen. Und ich weiß sehr wohl, und ich kenne Friedrich Merz seit 45 Jahren, er ist natürlich schon ein Politiker in Deutschland, der auch über sehr gute, aber auch sehr grundsätzlich positive Meinung über die Vereinigten Staaten hat. Das hat er in seinem politischen Leben, finde ich, über Jahrzehnte bewiesen. Ja.
Okay, das ist jetzt Teil 2 der Deeskalation. Wieder, wir haben euch lieb nach Amerika. Karl-Josef Laumann setzt das hier fort. Offensichtlich ist das der Auftrag. Wir hören einmal kurz rein, wie groß und tief diese Liebe zu Amerika neulich im Sauerland war. Schauen Sie mal.
Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Also diese Geschichte ist, wie gesagt, zumindest unüberlegt. Und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung.
Herr Lange, das war die Antwort auf die Frage eines Schülers. Muss man sich nochmal klar machen. Im Sauerland hat aber dann in Washington maximale Wirkung entfaltet. Wenn die Amerikaner jetzt ankündigen, 5000 Mann aus Deutschland abzuziehen, hängt das damit zusammen?
Also ich muss sagen, ich habe den Ausschnitt jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich fand den jetzt wieder irgendwie noch schlimmer, als ich ihn in Erinnerung hatte.
Warum?
Weil es so ein öffentliches Nachdenken ist und kein Bundeskanzler, der da spricht im Sinne der deutschen Interessen. Und natürlich, Trump hat sicherlich nicht den Ausschnitt gesehen und er wird auch nicht Interesse gehabt haben, das jetzt auf Deutsch nachzuverfolgen. Aber der wird Agenturmeldungen gelesen haben, wo diese Dinge drinstehen. Und Herr Laumann hat es ja gerade gesagt, man muss damit rechnen, immer, wenn man als Regierungsmitglied spricht, dass das eine Möglichkeit ist. Und es ist ja jetzt für niemanden neu auf der Welt, dass viele Journalisten einen Sport darin sehen, ständig Trump irgendwelche Äußerungen von irgendwem unter die Nase zu halten, um mal zu gucken, ob er darauf reagiert. Und weil er ein New Yorker ist, der sich nichts gefallen lässt und der immer das Gefühl hat, wenn jemand was Schlechtes über mich sagt, dann muss der das Dreifache zurückkriegen, dann reagiert er auch darauf. Und ich habe das nicht geteilt, dass einige jetzt das so runtergespielt haben, gesagt, der Truppenabzug, der kommt vielleicht sowieso, oder die Mittelstreckenwaffen, die wollten die sowieso nicht stationieren. Der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie Trump das gemacht hat, hat mit dieser Äußerung des Bundeskanzlers etwas zu tun. Das passt auch zu dem, wie Trump agiert. Und man hätte das besser vermieden.
Julius Vandela erst und dann Paul Ronsheimer. Ich merke gerade, das löst das aus, das Thema hier.
Total. Und ich teile das. Als ich das gesehen habe, unglaublich. Und gleichzeitig, es ist ja so vorprogrammierbar. Trumps Marke ist Stärke. Alles, was Trump macht, ist immer wieder zu unterstreichen. Ich bin der Starke. Das ist das, was er nach Hause transportieren will. Und wenn ihm Friedrich Merz dann eben genau diese Steilvorlage gibt, ne, dann wird er sie auch nutzen. Die Frage ist natürlich jetzt, wie kommt Friedrich Merz hier wieder raus? Und wir haben eben gerade den Post von Friedrich Merz gesehen. Und die Iraner müssen natürlich jetzt auch mit verhandeln. Ich glaube, es wäre relativ leicht, wieder rauszukommen. Und dafür erfordert es aber das, was Sie gesagt haben, nämlich Empathie. Warum hat Friedrich Merz das gesagt? Wir wollen keinen Kommentator sehen, keinen Politikanalysten als Kanzler, der dort kommentiert, was die Amerikaner machen. Ich würde gerne von ihm sehen, dass er sagt, ich ärgere mich, dass die Preise für die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter nach oben gehen. Jeder Autofahrer, der geht nach oben. Und da teile ich natürlich auch die Ansicht von Donald Trump, der sich auch ärgert, wenn die Lebenshaltungskosten nach oben gegangen sind. Ich meine, wir könnten heute Abend, könnten Friedrich Merz anrufen und sagen, ich mache ein Interview zusammen mit Fox News.
Die oder mit uns.
Das verstehe ich natürlich, dass Sie das gerne hätten, aber aus einer strategischen Kommunikationsperspektive würde ich Ihnen empfehlen, mach das Interview mit Fox News, lass dich dort einladen, lass dich rüberschalten, sag, Donald Trump und ich sind relativ ähnlich. Wir kümmern uns zutiefst und sorgen uns zutiefst um den Geldbeutel unserer Bürger. Er ist damit angetreten und hat kandidiert und genau dasselbe mache ich auch. Und da ist mit mir der Gaul durchgegangen. Ich hätte das nicht machen sollen, ich soll nicht kommentieren, was ein anderer Staats- und Regierungschef macht, aber deshalb bin ich so wütend und deshalb müssen wir gemeinsam überlegen. Deshalb schicke ich jetzt eben auch Minensuchboote rüber in die Straße von Hormuz. Ich habe mit den anderen Verteidigungsministern geredet. Wir liefern Donald. Und wenn du demnächst in 6 Wochen dann auch nach in die Schweiz kommst zum G7-Treffen, dann wirst du sehen, dass unsere Minensuchboote vor Ort sind und wir gemeinsam aufräumen, um die Preise eben auch runterzubekommen.
Und das wirklich Verrückte ist ja, dass er genau die gegenteilige Strategie vorher gewählt hat. Ich war mit Friedrich Merz beim Antrittsbesuch bei Donald Trump im Oval Office. Mhm. Und danach konnte er vor Stolz kaum laufen und war so, ja, ich habe jetzt den Umgang gefunden. Ja, ich mache das mit ihm aus und außerdem die anderen europäischen Regierungschefs, die sind jetzt schon fast eifersüchtig, dass mein Verhältnis so gut ist zu Donald Trump. Und er wollte zeigen damit, ich bin der Außenkanzler. Ja, dadurch, dass ich dieses Verhältnis habe, Macron hat es nicht mehr, andere auch nicht, kann ich jetzt für Deutschland und Europa was erreichen. Und er hat diese Strategie vorgegeben und er hat gesagt, man muss eben nicht immer alles kommentieren, dann schreibe ich ihm lieber eine SMS, dann sind wir im direkten Kontakt, da kann man das machen. Also umso verrückter ist das wirklich, was er da gesagt hat. Die Demütigung einerseits, das ganz Personalisierte in Richtung Trump gegen seine Strategie und das wird Trump so getroffen haben, so wütend gemacht haben und nebenbei war es so, dass sich viele CDU-Politiker dieses Video geschickt haben, vor allem im Hinblick auf den Satz der Strategielosigkeit, den ja Friedrich Merz Donald Trump vorgeworfen hat. Und dann haben CDU-Politiker geschrieben...
Von wem haben Sie es bekommen?
Kümmern sich auch vor allem um Innenpolitik.
Ja. Was haben die geschrieben?
Die haben geschrieben in WhatsApp-Gruppen, ja, das ist ja interessant, dass Friedrich Merz ausgerechnet jemandem Strategielosigkeit vorwirft. Denn das war ja in den Chaos-Tagen, die wir in der letzten Woche erlebt haben. Also wo es dann um das Koalitionstreffen mit der SPD ging, wo die Reformvorhaben nicht da lagen. Und das war so ein bisschen der Running Gag.
Aber wie verkommen ist das eigentlich alles? Entschuldigung, ich muss jetzt mal eine Lanze für Friedrich Merz brechen. Ne? Da ist einer einfach mal ehrlich und sagt, wie es ist. Und sagt, da gibt's ein Problem, weil Kriegsführung hat sich verändert. Und wir müssen natürlich drauf eingehen. Also ich verstehe das alles unter professionellen Aspekt. Und dann fragt dich ein Schüler und zu Kindern ist man, okay, ich geb's auf. Aber man ist ja tendenziell eigentlich immer ehrlich. Man versucht Kindern eine ehrliche Antwort zu geben und nicht irgendein Zeug zu erzählen. Ja. Und sagen, ich schicke jetzt Minensuchboote und so weiter. Das will er doch in Wahrheit alles gar nicht. Aber ich verstehen Sie, was ich meine? Es ist immer nur Trickserei, immer nur Taktik. 100%. Und ich finde so einen ehrlichen Moment auf eine Art und Weise auch sehr erfrischend.
Ja, aber das ist ja schon ein Wandel, den man gesehen hat. Also wir erinnern uns an Venezuela, wir erinnern uns an Grönland. Dieses Rumgedruckse ist komplex. Können wir nicht so richtig beurteilen.
Genau.
Als es mit Iran losging auch, also die SPD sofort gesagt hat, es geht überhaupt nicht, was da passiert. Und das Kanzleramt sehr darum bemüht war, eine deeskalierende Kommunikation zu finden. Und von daher ist halt jetzt auf einmal diese Ehrlichkeit und dieses drauf losreden.
Und die Aufgabe des Bundeskanzlers ist ja am Ende das Beste für Deutschland zu erreichen. So, und das erreicht er eben mit diesen Sätzen
natürlich nicht.
Und das weiß er auch.
Und das ist schon ein Muster, was wir bei Friedrich Merz tatsächlich häufiger sehen. Also ich beobachte ja viele Wirtschaftstermine, auf denen er ist. Da gab es zum Beispiel auch Anfang des Jahres eine Veranstaltung IHK Halle, Neujahrsempfang. Aber natürlich sind da Massen von Berliner Journalisten. Und das war diese Veranstaltung, wo er auch locker flockig in einer Frage-Antwort-Runde dann sagte, das Arbeitszeitgesetz kann weg. Und das war natürlich also die Wirtschaftsvertreter dort hat es gefreut, aber es war natürlich eine totale Provokation gegen die SPD. Und das hat dazu geführt, dass wir danach tagelang nur noch darüber geredet haben. Das ist überflüssig.
Ja, bevor wir gleich noch einmal zu Nico Lange gehen, würde ich gerne noch mal Julius van der Laar fragen. Wenn Sie sagen, das kann man kitten, das ist eigentlich alles gar nicht so wild. Ja. Ist beispielsweise der New Yorker Bürgermeister, ist der ein gutes Beispiel dafür?
Ich wollte gerade sagen, Friedrich Merz könnte von Soran Mamdani lernen.
So.
Ne? Ich meine, was ist im Wahlkampf passiert? Ich weiß, steile Thesen. Ne? Was im Wahlkampf passiert?
Donald Trump. Lass uns heute mal steile Thesen diskutieren. Das finde ich sehr gut. Okay. Gefällt mir.
Soran Mamdani. Was sagt Donald Trump über Soran Mamdani? He's a dirty communist, ne? Sagt er. Er ist ein Kommunist, ein dreckiger Kommunist und so weiter und so weiter. Was sagt Mamdani über Donald Trump? Naja, das ist ein Faschist. Ne? Direktes Zitat von Mamdani. Paar Tage nach der Wahl, wo treffen sich die beiden? Im Oval Office.
Und lachen
genau darüber. Journalistin fragt, ne, sehen Sie immer noch so, dass Donald Trump ein Faschist ist? Mamdani steht neben Trump und sagt, will sagen absolut. Und Trump bremst ihn und sagt, das muss gar nicht beantworten. Ne, wir wissen, was die Antwort ist. So. Und die beiden lachen. Und dann sagt aber auch Mamdani, naja, wir haben unterschiedliche Meinungen. Aber wir kämpfen beide dafür, dass New Yorkerinnen und New Yorker günstigere Preise haben. Insofern, irgendwo muss man diesen Common Ground finden.
Er ist clever.
Und es geht, und Sie haben es eben gerade gesagt, so sehr um Empathie. Wenn wir bei Friedrich Merz wissen, was seine Motivation ist, warum geht er dort raus, warum kämpft er, um die Preise zu senken, um für Deutschland zu kämpfen, dann glaube ich, vergibt man ihm einiges. Aber wenn er nur kommentiert und sagt, das läuft so und das läuft so, dann haben wir jemanden, der im Endeffekt uns sagt, was die Temperatur ist. Wir wollen aber jemanden haben, der an Thermostat greift und eben die Temperatur verändert. Das ist die Aufgabe des Bundeskanzlers.
So, noch mal, Nico Lange. Herr Lange, sind Sie ein bisschen versöhnt jetzt mit der Aussage oder immer noch wirklich schlimm?
Naja, Ehrlichkeit würde doch auch bedeuten, also ich bin sehr für Ehrlichkeit, aber Ehrlichkeit würde doch auch bedeuten, zu sagen, wir haben mit solchen großen Militäroperationen und ehrlicherweise auch mit dieser Art von Verhandlungen gar keine Erfahrung. Also vor welchem Erfahrungshintergrund wird dann dieses Urteil getroffen? Da gäbe es keine Strategie und wir können das nicht. Und zur Ehrlichkeit gehört dann aber auch zu sagen, wir haben ein Interesse an der freien Schifffahrt durch die Straße von Hormuz. Und weil wir ein Interesse daran haben, müssen wir nicht nur kommentieren, sondern mitgestalten. Das ist ja auch das Entscheidende an dieser geopolitischen Wende, die es gegeben hat, dass man im Sinne seiner Interessen die Dinge beeinflussen muss und dass man an der Seite steht und nur die Folgen erleidet oder dass man mit Schulden versucht, die Folgen nach innen abzudämpfen. Das ist zu wenig. Deswegen ist das jetzt ja richtig, dass Schiffe zumindest mal in die Nähe gebracht werden und eingesetzt werden könnten, wenn es zu einer Mission kommt. Und man sollte, glaube ich, dann auch überlegen, können wir den Druck auf den Iran noch erhöhen, außer Tweets dazu abzusetzen. Es gibt ja immer noch erhebliche Gelder, die umgeleitet werden über Drittstaaten aus dem Iran. Es gibt Schiffe, die sozusagen als Proxys für den Iran immer noch iranische Güter handeln, die in EU-Häfen einlaufen. Also dann hätte man eine glaubwürdige Politik, die die USA auch unterstützt und die im deutschen Interesse ist. Eine öffentliche Auseinandersetzung mit Trump, da halte ich es mit Wolfgang Schäuble, der mir das damals mal erklärte in Washington, die bringt nichts, die kann man nicht gewinnen, die ist nicht im deutschen Interesse und die sollte man auch nicht suchen, auch wenn ich jeden verstehe, der sagt, ach, wir müssen dem Trump mal die Meinung sagen und wir müssen mal den Dampf rauslassen und das nervt uns alle so. Aber da sollte der Bundeskanzler jemand anders finden, der das für ihn macht. Er selbst sollte das nicht machen.
5.000 Amerikaner, die abgezogen werden. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass auch die Tomahawks jetzt nicht kommen. Herr Lange, was bedeutet das sicherheitspolitisch für Deutschland, für Europa? Was heißt das?
Also wenn diese 5.000 Soldaten, und dahin gehen ja bisher die Informationen, zu einer sogenannten Striker Brigade, also mechanisierte Infanterie, gehören, die in Wilsig bisher stationiert sind, dann ist das eine Einheit, die bisher auch schon oft eine Rahmeneinheit war für Übungen an der Ostflanke. Und die entscheidende Frage ist, wird die innerhalb Europas verlegt? Dann ist das aus europäischer Sicht überhaupt gar kein Problem, weil die Verteidigung soll ja an der Ostflanke stattfinden. Wenn die aber aus Europa abgezogen würde, dann müsste diese Stärke 5000 mit dieser mechanisierten Infanterie ersetzt werden, damit man an der Ostflanke die Verteidigungsfähigkeit hat. Und was die geplante Stationierung dieser sogenannten Multidomain-Taskforce, also mehrere unterschiedliche Raketentypen, auch Mittelstreckenwaffen betrifft, ist das ein Problem, das schon seit 2018 da ist. Auch ein Versäumnis der Regierung, die 2018 im Amt war, gegen die russische Bedrohung mit Iskander-Raketen, die ja auch auf Deutschland gerichtet sind, aber auch auf andere Länder in Mittelosteuropa, keine Gegenstationierung organisiert zu haben. Sondern man hat das damals runtergespielt und hat immer noch gedacht, mit Beschwichtigung kommt man weiter. Wir haben ja dann 2022 gesehen, wohin die Beschwichtigung führt. Und wenn das jetzt nicht kommt, das ist ja 2024 erst vereinbart worden, wenn das jetzt nicht kommt, gibt es nur den Weg, so schnell wie möglich Mittelstreckenraketen zu produzieren,
das könnten
Partner
wir.
Dafür zu finden.
Könnten wir das selber, Herr Lange? Sie sagen, wir könnten innerhalb weniger Monate eigene, also nicht Tomahawks, die würden dann anders heißen, aber im Stile von Tomahawks, das könnten wir tatsächlich bewerkstelligen. Ist das so?
Wir könnten innerhalb von wenigen Monaten Dinge produzieren, die frei von Einfluss der Amerikaner sind, mit einer Lieferkette in Deutschland, mit Technologien von Partnern, aber mit Produktion in Deutschland, die sogar besser wären als die Tomahawk, weil die Entwicklung geht ja in die Richtung, dass man billigere Waffensysteme benutzen muss. Die Tomahawks sind sehr, sehr teuer. Darüber gibt es auch in Amerika schon lange eine Diskussion. Man muss viele Raketen produzieren können, die günstiger sind, die auch den gegnerischen Luftraum, wir haben ja darüber gesprochen, Krieg verändert sich, den gegnerischen Luftraum überfluten können. Das müssen wir auch können. Wir können das aber nicht so angehen und sagen, das macht die gleiche Bürokratie wie immer, nur mit mehr Geld. Und wir setzen jetzt erstmal ein großes europäisches Projekt auf und planen für 6, 7 Jahre und viele Milliarden. Das muss man jetzt mal in wenigen Monaten schaffen. Und dann ist die Lage auch eine andere. Ich bin davon überzeugt, dass wir das können. Und ich weiß auch, dass einige schon da ganz gute Ideen haben, wie man das angehen kann.
Also diskutieren wir demnächst vielleicht mal dann wieder hier im Studio. Herr Lange, danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie trotz aller Termine die Zeit für uns gefunden haben und auf bald. Und ich würde wahnsinnig gerne jetzt an der Stelle einen Satz einfach mal in die Runde werfen. Ein weiterer interessanter Satz, bemerkenswert. Ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen, Herr Ronsheimer. Sonntagabend, der Kanzler.
Ja, ein erstaunlicher Satz, der einerseits in Richtung SPD gerichtet war, im Sinne von, ich muss hier meine Punkte durchsetzen. Also er hat da ja ausgeschlossen, dass er bei Steuererhöhungen mitmacht.
Genau.
Aber gleichzeitig zeigt dieser Satz natürlich das ganze Drama und wo wir mittlerweile stehen. Also auf der einen Seite kann man sagen, ja, auch da wieder, Friedrich Merz wollte nachdenklich ehrlich sein. Immer viele haben sich gefragt,
auch originell, glaube ich.
Ja, an dem vielleicht Punkt, ne? Originell. Man hat so einen Satz zumindest so noch nicht gehört. Aber es zeigt natürlich die Dramatik der aktuellen Situation.
Das finde ich auch. Bevor wir Karl-Josef Laumann fragen, wie er diesen Satz fand, wofür steht dieser Satz für Sie? Weil erstmal es ist eine originelle Formulierung. Da hat er sogar das Gefühl, er war auch ein bisschen stolz darauf, das so formuliert zu haben, weil er auch ein guter Rhetoriker ist. Aber natürlich hat Paul Ronsheimer recht, wenn er sagt, das zeigt natürlich was. Das zeigt sozusagen den Gedanken dahinter. Wir haben Angst, dass, wenn wir so weitermachen, nichts mehr von der CDU zu sehen ist irgendwann.
Das zeigt letztlich die Verzweiflung. Und ich finde es schon bemerkenswert, wenn der Kanzler quasi in einer TV-Talkshow versuchen muss, diese Koalition zusammenzuhalten. Also quasi er hat diesen Auftritt ja genutzt, um Karin Miosga, der SPD ein Stoppschild hinzustellen und zu sagen, so, jetzt haben wir genug SPD-Politik gemacht, jetzt kommt aber endlich mal die CDU-Politik, weil in meiner Parteibasis wächst der Unmut. Es hatte ja auch ein bisschen was Drohendes, so, da braut sich was zusammen. Also so nach dem Motto, irgendwann könnte das einen Punkt erreichen, dass ich dann das nicht mehr quasi meine Partei beschwichtigen kann, dass das alles gut ist, was wir hier machen in dieser Koalition. Aber wenn er dafür einen öffentlichen Auftritt nutzen muss, wenn das nicht im Kanzleramt, in der Villa Borsig, beim gemeinsamen Get-Together in der parlamentarischen Gesellschaft gelingt, dann zeigt es schon, dass die Lage ziemlich ernst ist.
Herr Laumann, wie kam das bei Ihnen an, dieser Satz?
Also bei mir kam das so an, dass man ja einfach sehen muss, dass er als unser Parteivorsitzender natürlich auch sehen muss, dass das, was wir im Koalitionsvertrag schwer reinverhandelt haben, nicht andauernd in Frage gestellt wird. Wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass wir bei den Sozialversicherungsbeiträgen zu einer Konsolidierung kommen. Das ist ganz eindeutig im Koalitionsvertrag geregelt. Das betrifft die Sozialversicherungen. Da sind wir jetzt, glaube ich, mit den Vorschlägen zur Gesundheitsreform einen Schritt weiter. Wir haben aber auch gesagt, wir machen eine Steuerentlastung. Und ich finde, die SPD muss jetzt auch wissen, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, auch von uns eingefordert wird. Ich glaube, dass, wenn ich es mal so sagen darf, es gibt ja im Deutschen Bundestag zu dieser Koalition keine vernünftige, verantwortbare Alternative.
Ist das nicht traurig? Herr Laumann, wenn man das so sagen muss?
Ja gut, das ist ja...
Wenn wir an einem Punkt angekommen sind...
Entschuldigung, ja gut, aber das ist das Ergebnis der Bundestagswahl. Das ist das Ergebnis der Bundestagswahl, dass eine stabile Mehrheit im Deutschen Bundestag...
Nein, es ist nicht nur... Es ist das Ergebnis auch eines Wahlkampfs, der beispielsweise eine grüne Partei so verhetzt hat, dass man das Gefühl hatte, die sind sozusagen der Leibhaftige mit der Wärmepumpe.
Ja gut, aber wir Politiker, wir müssen jetzt einfach damit, also ich glaube, ich persönlich verstehe Politik so, wenn der Wahlabend da ist und das Wahlergebnis ist da, wie es da ist, dann hast du eine Verpflichtung für Deutschland, das Beste rauszumachen. Und mit diesem Wahlergebnis, was wir da hatten, war diese Koalition das Beste, was man für Deutschland machen konnte. Alles andere ist eine Katastrophe. Und wenn dann immer wieder, sagen wir mal, durch auch Öffentlichkeit gesagt wird, ja, aber da soll er die Vertrauensfrage stellen und wir könnten dann ja eine Minderheitsregierung machen, ich kann nur sagen, das wird ganz sicher für Deutschland nicht gut sein. Es wird Europa in Turbulenzen stürzen. Und es wird für diese CDU, die ich ja nun jetzt auch seit über 50 Jahren angehöre, wir werden das nicht überleben.
Aber
und deswegen ist es eine ganz einfache Geschichte, dass man auch mal sagen kann, als Parteivorsitzender, mein Job als CDU-Vorsitzender ist natürlich auch, diese meine Partei in eine vernünftige Zukunft zu führen.
Das meine
die CDU ist, das muss man einfach mal sagen, neidlos, muss das auch andere anerkennen, wir sind seit dem Zweiten Weltkrieg ohne Frage eine der erfolgreichsten Parteien in Europa. Und daran müssen wir auch wieder anknüpfen.
Das ist ehrlich gesagt sehr ernüchternd, was Sie da gerade sagen.
Warum?
Wie wollen Sie so, da sitzt ein Politikberater, da sitzt ein Politikanalytiker, da sitzt eine Wirtschaftsfachfrau, die sich wirklich auskennt mit den ökonomischen Kennziffern dieses Landes. Ja. Wie wollen Sie so Aufbruch erzeugen, Zuversicht, Zustimmung? Wenn Sie sagen, also was ganz ehrlich, wir haben uns da halt jetzt zusammengefunden in so einer Zweckehe, weil was anderes war nicht da, was anderes war nicht möglich. Muss man da nicht irgendwann mal auch überlegen und sagen, strategisch, in welche Lage haben wir uns da eigentlich gebracht? Mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss beispielsweise gegenüber der Linkspartei. Was ist mit der Brandmauer? Was ist mit all diesen Dingen?
Ja gut, also die Brandmauer, das Wort kann man das streiten. An der Zusammenarbeit von CDU und AfD würde diese Partei umbringen. Das ist ganz klar zu sagen. Ich kenne so viele CDU-Leute, die für die das nicht vorstellbar ist. Und ich kenne eigentlich ganz wenig
CDU. Kennen Sie auch welche, die sich das vorstellen?
Nein, ich kenne also da, wo ich lebe, gibt es die so gut wie überhaupt nicht.
So ich gut kann das wie? Nicht,
ja, also ich kann jetzt nicht für jedes CDU-Mitglied sprechen, weil ich auch nicht jedes CDU-Mitglied kenne.
Kennt Paul Ronsheimer welche?
Kein Spitzenpolitiker der CDU, der das will. Aber es gibt Leute, die zumindest vorsichtig über diese Minderheitsoption immer wieder sprechen. Man muss dazu sagen, es war heute Fraktionssitzung intern, hat Friedrich Merz nochmal ausgeschlossen, sowohl Minderheitsregierung als auch Vertrauensfrage. Und er hat dort ganz klar gesagt, das macht er nicht mit. Und da ist jetzt keiner aufgestanden und hat gesagt, wir wollen das aber.
Akzeptiert, aber das bedeutet sozusagen Zwangsverpflichtung zur SPD.
Katholische Ehe.
So.
Da haben sich zwei auseinandergelebt, würden sich gerne trennen, können aber nicht, weil die Scheidung nicht zugelassen ist.
Also in so einer Situation gibt es doch jetzt nur eins, in der wir sind. Es muss jetzt einfach funktionieren, dass wir das Notwendige tun.
Aber Herr Laumann,
ich bin ganz sicher, wenn wir jetzt das Notwendige tun, wird es auch in der Stimmung besser werden. Man kann so eine Problematik nur überwinden, indem man schlicht und ergreifend regiert.
Herr Laumann, da haben Sie
und die Entscheidungen trifft, sie ins Parlament einbringt. Im Parlament werden alle Gesetze sowieso ein bisschen verändert. Das ist auch okay. Und das gehört auch zum Parlamentarismus dazu. Das muss man als Regierung wissen. Mhm. Aber man muss die Dinge durchsetzen. So, wir fangen jetzt mit der Gesundheitsreform an. Es wird ohne Frage zu einer Steuerreform kommen. Und es wird auch natürlich die Rentenreform kommen. So, und dann glaube ich, wenn diese drei großen Themen so auch beantwortet sind, dass sie auch eine, dass auch in der Gesellschaft gesehen wird, das haben die vernünftig gemacht, dass sich dann auch die Stimmung für die Koalition verändert und am Ende werden beide Koalitionspartner von einer erfolgreichen Politik profitieren.
Aber das erzählen Sie jetzt ja schon ziemlich lange. Also wir sind jetzt ein Jahr in dieser neuen Regierung. Der Kanzler hatte erst angekündigt, Herbst der Reform. Also da sollte schon was vorliegen. Und dann haben wir diese Katastrophe, muss man wirklich so sagen, in der Villa Borsig erlebt. Und auch da war ja monatelang versucht worden, etwas vorzubereiten zwischen dem Kanzleramtschef, zwischen dem Staatssekretär des Vizekanzlers, wo man gesagt hat, wir müssen hier was ganz Großes präsentieren.
Und was ist dann passiert?
Naja, es war so, dass offenbar Friedrich Merz kurz vorher, also in diesen Sitzungen, gesagt hat, das klappt so nicht, weil auch Markus Söder mit einbezogen war. Der eine wollte dies nicht, der andere wollte das nicht. Und dass man dann eben nicht in einen Plan gegangen ist, an dem man lange gearbeitet hat, wo diese Dinge alle...
Lass uns gleich mal die Zeit wirklich nehmen, um einmal einzutauchen in das, was da passiert ist. Aber nochmal sozusagen das rein Kulturelle. Sie sind so ein Brückenbauer, Herr Laumann, so nehme ich Sie immer wahr. Sie reden ja heute Abend hier so und ich mag das. So muss man ja eigentlich Politik machen und so muss es auch funktionieren. Wenn aber kulturell da die Unterschiede so fundamental groß sind, dass beispielsweise Sätze wie der folgende kommen von Bärbel Baas, würde ich gerne mal gleich von Ihnen wissen, wie soll man so gemeinsam vernünftige Politik machen? Schauen Sie mal.
Und wenn Einzelne davon träumen, den 1. Mai als Feiertag zu streichen, dann kann ich nur sagen, träumt weiter, aber nicht mit uns. Da wird der Sozialstaat als gewaltiges Problem dargestellt, als nette Geste, auf die man endlich verzichten müsste, als Ballast, den das Land nicht mehr leisten kann. Um es klar zu sagen, ich halte das für zynisch, menschenverachtend, und deshalb müssen wir uns dagegen wehren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
So, also wenn ich gerade gesagt habe, Brücken bauen, das ist Abrissbirne hier. Und jetzt sozusagen nochmal eingepreist, 1. Mai für die SPD, DNA wichtig also, und so weiter, verstehe ich alles. Ja. Und dann zieht man irgendwie mal ein bisschen drüber. Aber da, zynisch menschenverachtend, wen hat sie damit gemeint?
Diese Frau Baas fragen. Ich glaube, dass wir als CDU auf diesen Auftritt am 1. Mai von der Arbeitsministerin insofern richtig reagiert haben, dass wir das nicht kommentiert haben. Denn damit machen wir es ja nur noch schlimmer.
Aber das heißt, wenn Sie sagen schlimmer, dann bedeutet das, dass das schlimm ist.
Ja, also eine solche Rede für eine Bundesarbeitsministerin ist auch am 1. Mai. Mai-Reden sind immer etwas, ich habe dies Jahr auch 3 Stück gehalten. Das ist so eine Rhetorik für sich, das muss man einfach sehen, das wird da auch erwartet. Auf Aschermittwoch werden ja auch bestimmte Dinge erwartet. Das ist nun mal so, da würde ich jetzt auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber natürlich sind solche, geht das nicht. Aber ich glaube, dass jetzt wirklich die Strategie doch völlig klar sein muss für die Menschen, die jetzt Verantwortung für Deutschland haben. Und natürlich auch für ihre jeweiligen Parteien.
Aber diese Frau hat Verantwortung für Deutschland,
ja,
Herr Laumann.
Aber das ist es so, wie es ist.
Zentrale Position.
Ja, ich würde jetzt aber noch mal einmal ganz klar sagen, wir müssen jetzt einfach in den Arbeitsrhythmus kommen und die Reformen abarbeiten.
Sie sind schon ein Jahr im Amt.
Ja, wir haben wenn Sie jetzt mal sehen von den Gesetzgebungen her, ist in diesem Jahr eigentlich eine Menge passiert. Also ich glaube, dass man schon sagen darf, dass diese Regierung die Frage der Flüchtlingspolitik weitestgehend entschärft hat. Zumindest ist es so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das Thema Flüchtlinge nicht mehr so hoch auf der Agenda der Punkte steht, die die Bevölkerung aufregt, wie das vor der Wahl war. Das muss man einfach sehen, dass es so ist. Der zweite Punkt ist, wir haben das Bürgergeld gemacht. Und das Bürgergeld führt dazu, wie wir es jetzt gemacht haben, dass wir fördern und fordern wieder, also die Grundsicherung jetzt, enger zusammengebracht haben. Das muss man ganz eindeutig sehen, ist durch den Deutschen Bundestag gelaufen. Wir haben eine Unternehmenssteuerreform gemacht bei der Körperschaftssteuer. Und jetzt haben wir die Vorschläge vorliegen zu dem Bereich einer Gesundheitsreform. Okay. Die, finde ich, alles in allen gelungen sind. Also das in 12 Monaten und daneben viele kleine Sachen, die ja auch noch gemacht worden sind, ist so eine schlechte Bilanz nicht.
Julia Löhr,
die Bilanz ist schlecht. Die Bilanz ist deswegen schlecht, weil du kannst das Beste machen, was du willst. Wenn das drumherum nicht gut ist, funktioniert nicht. Und ich habe einen Grundsatz, und ich glaube, das stimmt auch in der Politik. Und das muss auch die SPD wissen, das müssen wir wissen. Wenn du dich in der Koalition entschieden hast, etwas zu machen, darfst du nicht die eigene Opposition sein zu dem, was du entschieden hast in der Koalition. Da musst du es verteidigen und musst es darstellen, dass es eine vernünftige Geschichte ist. Und man kann nicht Regierung und Opposition in eins sein. Das hat noch nie funktioniert. Wenn ich, solange ich zurückdenken kann, hat es nie funktioniert. Und ich finde, das ist mal von den einen und mal von den anderen, vielleicht von der SPD ein bisschen mehr wie von meinen Leuten, gemacht worden. Den einen ist es nie genug und den anderen ist es immer zu wenig. Da will ich einen zweiten Punkt sagen. Die Sozialdemokraten sind zumindest von ihrer Struktur her, auch wenn das in Umfragen jetzt zurzeit anders ist, wie wir von der CDU eine Volkspartei. Zwei Volksparteien haben natürlich auch ganz einfach die Situation, dass sie sich an ihren Flügeln auch treffen. Also es ist ja nicht so in unserer Geschichte in Deutschland so gewesen, da ist eine völlig linke SPD und da ist eine konservativ-liberale CDU. Also es hat immer in der Sozialdemokratie, ich war ja nun auch 15 Jahre im Deutschen Bundestag, viele Abgeordnete gegeben, Seehamer Kreis und ähnliche, die so weit von CDU-Denker auch nicht weg waren. Und in der CDU gibt es natürlich auch über die Sozialausschüsse und
ja,
über die
Sie sind ja auch jemand, der sehr nah dran
gibt
ist
an auch, der SPD. Gibt es auch Menschen, die da treffen sich halt zwei Volksparteien.
Ja, so.
Und man muss auch deswegen, in einer Gesellschaft die unterschiedlichen Strömungen zusammenbringen, ja, wenn man das Land zusammenhalten will.
Erlaub mal ganz kurz, Paul Ronsheimer, das ist doch mehr als das Aushalten von unterschiedlichen Strömungen.
Also völlig normal wäre, und das muss man vielleicht auch so klar sagen, wenn es inhaltlichen Streit gäbe auf offener Bühne, den es ja in Teilen auch gibt. Aber das, was wir da bei Frau Baas gesehen haben, das, was wir auch bei Herrn Klingbeil gesehen haben, das, was wir bei verschiedenen CDU-Politikern gesehen haben, ist persönliche Angriffe von Spitzenpolitikern gegen Spitzenpolitikern. Und das ist nichts Normales in einer Koalition, was es schon immer gegeben hat. Und das nach einem Jahr. Also wir erinnern uns an die Ampel. Das war am Ende der Ampel, als das Ganze eskalierte. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo Kanzler, Vizekanzler, Minister wirklich auf offener Bühne aufeinander losgegangen sind. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ja eben die ganz großen Reformvorschläge, also wie Gerhard Schröder es gemacht hat mit der Agenda, Bundestagsrede vorher abgestimmt und dann auf den Tisch. Also in dieser Phase sind wir ja noch gar nicht. Ich frage mich, was ist los, wenn die Vorschläge dann da alle mal liegen?
Können Sie mal beschreiben, Herr Ronsheimer, Sie sagen, die gehen auf offener Bühne aufeinander los. Offenbar gehen die ja auch auf Ihrem Telefon aufeinander los. Was passiert denn da hinter den Kulissen tatsächlich gerade? Ich will es noch einmal ganz kurz erklären, weil die Leute dann sagen, redet doch über Inhalte und lasst uns doch schauen, wie wir das Land nach vorne bringen. Das ist auch richtig. Aber mein Eindruck ist, auch aus Gesprächen, Nachsendungen beispielsweise, da ist jetzt wirklich was verrutscht. Und da ist nicht mehr eine Koalition, die sich gegenseitig das Beste wünscht und sich gegenseitig stützt, sondern tatsächlich die Sorge groß, dass man gar nichts mehr auf die Reihe kriegt.
Ja, und wir müssen ja mal darauf schauen, von wo wir kommen. Also wir kommen von dieser Ampel, die total zerstritten endet. Und man sagt, wir haben über die Oppositionsaussagen von Friedrich Merz gesprochen. Er hat sehr viel versprochen, was er da nicht halten konnte. Aber eins hat man sich in dieser Koalition versprochen, wir gehen anders miteinander um. Also Friedrich Merz, Lars Klingbeil bauen ein sehr persönliches Verhältnis auf. Wir wissen, dass Markus Söder dann auch mit Lars Klingbeil dafür gesorgt hat, dass da bessere Stimmung sein sollte. Also man geht in diese Koalition rein, sagt, wir machen das alles anders. Dann gibt es die ersten Probleme. Frauke Brosius-Gersdorf, die Verfassungsrichterin werden sollte. Der Rentenstreit, den es da schon gibt. Und das ist ganz wichtig zu sagen. Zu diesem Zeitpunkt bereits, haben wir recherchiert, hat Friedrich Merz bereits darüber nachgedacht, mit einer Vertrauensfrage ins Parlament zu gehen. Also zu einem Zeitpunkt, wo er gerade wenige Monate regiert. Es gibt diesen Aufstand der Jungen Union. Mhm. Und Friedrich Merz ist schon so verzweifelt, dass er im internen Kreis sagt, möglicherweise muss ich diese Vertrauensfrage stellen. Sie kriegen es dann doch noch hin, dann gehen wir ins neue Jahr. Und da sagt wieder die Koalition, jetzt wird alles besser. So, dann erarbeitet man einen Plan, der dann bei der letzten Sitzung verabschiedet werden sollte, wo es sehr unterschiedliche Angaben gibt von beiden Seiten. Also die Union sagt, und auch da gibt es unterschiedliche Lager, da sagen einige, wenn Friedrich Merz alleine mit Lars Klingbeil verhandelt, dann übernimmt er die Klingbeil-Position und dann geht Friedrich Merz wieder raus und die Union sagt das aber nicht. Also Fraktionschef Alexander Dobrindt, andere, die dort
also fehlende Führung heißt das.
Die Führung, also das Management.
Sie schreiben in einem Stück, habe ich glaube, bei den Kollegen von Welt gelesen, es gibt manche, die sagen, man muss sozusagen derjenige sein, der als Letzter das Ohr des Kanzlers hatte, weil das ist die Meinung, die er dann am Ende wiedergibt.
Ja, das ist der Vorwurf, der aus der Union ihm gemacht wird, wo gesagt wird, wenn Friedrich Merz verhandelt, müssen da dringend andere mit dabei sitzen. Denn wenn er das mit Lars Klingbeil alleine ausmacht, dann wird das nichts für uns im Sinne der Union. So, dann gibt es die Vorwürfe in Richtung Thorsten Frey, Kanzleramtsminister. Ihm wird sowohl aus SPD als auch aus Union vorgeworfen, dass er diese Treffen nicht gut genug vorbereitet habe. Also, dass das Politmanagement nicht funktioniert. So, und dann eskaliert es in diesen Sitzungen. Und dann passiert etwas, was wir dann auf offener Bühne gesehen haben. Also diese wirklich heftigen Vorwürfe. Das eine ist öffentlich, das andere passiert in kleineren Kreisen. Dann wird gesagt, wieso sagt Friedrich Merz das? Warum macht Klingbeil jenes? Die Union sagt, Lars Klingbeil ist so unter Druck in der eigenen Partei, er kriegt da nichts durch. Und da stehen wir jetzt.
Ich meine, das letzte Ding, das Steuerding beispielsweise. Du kriegst mit, die gehen die ganze Zeit in die Richtung, okay, auch die CDU könnte sich möglicherweise bewegen, Spitzensteuersatz, Reichensteuersatz und so weiter. Und dann kommt dieser Auftritt am Sonntagabend und du traust deinen Ohren nicht, weil da sitzt der Kanzler, der ja über seine Leute im Grunde rausgegeben hat, okay, können wir uns vorstellen, irgendwie eine Kompromisslösung, wir müssen da was tun, wir müssen irgendwie uns auch auf die SPD zubewegen und sagt, eine Steuererhöhung auf gar keinen Fall.
Ja,
wusste die SPD davon?
Nein, die SPD wurde davon kalt erwischt, auf die Spitze. Sie, die dann diese Sendung verfolgt haben, waren völlig perplex und haben gesagt, Moment mal.
Das wird dann in der Öffentlichkeit so einfach mal dem Koalitionspartner mitgeteilt?
Das ist die SPD-Position in dem Fall. Die sagen, wir werden hier vom Kanzler öffentlich plötzlich wieder eine ganz andere Position hier vorgeführt. Gleichzeitig muss man aber auch den Kanzler verstehen in dieser Phase. Er steht wahnsinnig unter Druck bei den eigenen Leuten, die ihm wiederum vorwerfen, er nimmt da SPD-Positionen ein. So. Und Friedrich Merz entscheidet sich dann, in dieser Sendung klar zu sagen, ja, das mache ich nicht mit, um auch ein Zeichen ans CDU-Präsidium, an die CDU zu senden, hier bis hierhin.
Okay, so und jetzt lass uns einmal über, weil hier ein Arbeitsminister sitzt und weil Julia Löhr auch da ist und ein Kommunikationsstratege. Lass uns einmal darüber sprechen, sozusagen, wie man dieses große Feld, Bärbel Baas haben wir eben schon gehört, die Rhetorik haben wir gehört, von der Sie sagen, das ist zumindest schlimm, macht man so eigentlich nicht. Und hätte alles noch viel schlimmer kommen können, aber deutlich überzogen, auch wenn es der 1. Mai ist. Wenn man sich mal anschaut, was Lars Klingbeil zu dem Thema sagt, und danach hören wir uns mal an, wie die Unionsspitze darüber redet, wie es um die Arbeitsmoral in diesem Land bestellt ist. Das ist hochinteressant, das mal so quasi nebeneinander zu legen. Vielleicht zuerst mal Lars Klingbeil, 1. Mai. So klingt es, wenn der SPD-Chef über die Arbeit in diesem Land redet. Schauen Sie mal.
Ich bin ja verwundert darüber, welch einfache Antworten mancher in der deutschen Politik hat. Da hören wir jetzt über Wochen, das große Problem der deutschen Wirtschaft ist, dass die Menschen zu faul sind und nicht genug arbeiten. Dann hören wir, das große Problem der deutschen Wirtschaft ist, dass sich zu viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu oft krank melden. Dann hören wir, das Problem der deutschen Wirtschaft ist, dass viele im Lifestyle Teilzeit festhängen. Ich sage euch, wer so über die fleißigen Menschen in diesem Land redet, der hat nicht verstanden, worum es geht. Wir können froh sein, dass wir fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land haben. Und die darf man aus der Politik nicht von oben herab beleidigen.
So, Herr Laumann, so redet derselbe Vizekanzler, der kurz zuvor bei Bertelsmann noch gesagt hat, wir müssen tatsächlich alle ein bisschen mehr arbeiten. Ist das auch Ihre Position, die er da vertritt? Oder wo stehen Sie da? Weil Ihre CDU-Parteikollegen klingen dramatisch anders.
Also meine Position ist ganz klar, dass man sehr aufpassen muss, dass man es nicht pauschalisiert. Weil sich dann einfach auch wirklich viele fleißige Menschen vom Kopf gestoßen fühlen. Mhm. Und da muss man, glaube ich, einfach eine empathische Wortwahl haben. Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, will ich Ihnen ganz offen sagen, wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, haben wir zurzeit in Deutschland etwa 19 Krankheitstage pro Arbeitnehmer pro Jahr. Das sage ich mal als jemand, der im 54. Berufsjahr steht. Ich finde im Schnitt 19 Krankheitstage schon ein bisschen viel.
Gibt's da immer würde ich auch sagen. Unterschiedliche Angaben, ne? Wie ich lese manchmal knapp 20, manchmal lese ich 14,5.
Genau, das ist die 14,5 oder 15 sind die nach den ersten drei Tagen.
Ach, also okay. Sind da also sind wir in Wahrheit bei ungefähr, genau, doch also ungefähr bei knapp 20. So.
Aber also ich finde, man muss diese Frage sehr, sehr differenziert diskutieren. Ich glaube, dass wir schon in Deutschland nach wie vor eine sehr leistungsbereite Bevölkerung haben. Ich bin auch der Meinung, wir haben eine der bestausgebildeten Bevölkerungen der Welt. Von unseren 38 Millionen Beschäftigten haben 75% eine formal abgeschlossene Berufsausbildung. Nur 25% haben keine Berufsausbildung. Das hängt natürlich auch an unserem starken Arm der dualen Ausbildung. Und ich meine, die Leute sagen natürlich dann, wenn sie sowas hören, sie fühlen sich einfach vom Kopf gestoßen. Und deswegen ist diese Rhetorik, finde ich,
also Sie finden, Herr Laumann, dass wir ein fleißiges Land sind. Die Deutschen sind fleißig.
Ja, ich würde auch mal sagen, dass wir so viel Teilzeit haben, ist ja eine Frage, da kommt ja daher, dass ganz viele Partnerschaffenden dieses Familienbild haben. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Bis tief in die bürgerlichen Familien rein gibt es nun mal das Familienbild, dass wenn es finanziell eben geht, Mann und Frau sich auch Erwerbsarbeit ein Stück weit aufteilen.
Okay, hat auch was mit Kita-Plätzen zu tun?
Ich finde es auch klar, auch damit klar zu tun, dass Leute auch Familie wollen.
Ja, Herr Laumann, ganz kurz. Deutschland ist ein fleißiges Land mit fleißigen Menschen.
Ist meine Meinung, ja.
Okay, dann hören wir mal rein, was der Rest der CDU sagt. Bitte schön.
Ja, der Rest.
In Deutschland gibt es gar keine Leistungsbereitschaft mehr.
Leistung wird wieder im Vordergrund stehen und nicht Behäbigkeit, Bequemlichkeit, Faulheit.
Ist Arbeit für uns eine mehr oder weniger unangenehme Unterbrechung unserer Freizeit?
2 Tage Woche, überfordert mich.
Ist ja am Ende eine Frage des Mindset. Ist Arbeiten die unangenehme Unterbrechung der Freizeit?
Mit 4 Tage Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
An Brückentagen ist Deutschland immer etwas kranker als wann anders.
Wir haben uns ausgeruht. Wir sind ein bisschen zu bequem geworden.
Wir müssen uns anstrengen. Wir müssen jetzt die Ärmel aufkrempeln. Und wir müssen Schritt für Schritt dieses Land wieder fit machen.
Frag nur für einen Freund. Sind Sie auch noch in dieser Partei? Ja,
selbstverständlich bin ich in dieser Partei.
Es könnte da eine kleine Irritation auftreten.
Bin so länger
man nennt
in dieser
es kognitive
Partei,
Dissonanz.
Wie macht einer, der da geredet hat? Also, ich sage noch einmal, meine Wahrnehmung ist, wir haben nach wie vor eine leistungsbereite Bevölkerung.
Okay.
Ich höre auch dich, das sage ich mal ganz offen, bei den vielen Unternehmensbesuchen, die ich mache, dass da aus den Geschäftsführern oder von den Chefs sich über die Mitarbeiter beschwert wird. Nach dem Motto, die sind hier alle faul und ich...
Nein, aber zum Beispiel der Mercedes-Chef hat schon auch mal erwähnt, dass in anderen europäischen Werken der Krankenstand nur halb so hoch ist wie in Deutschland. Also
ich will nur mal sagen, wir sollten mit solchen Formulierungen sehr vorsichtig sein. Man muss auf das, was jetzt notwendig ist, nach meiner Auffassung eine Gesellschaft auf den Weg mitnehmen.
So.
Und man muss...
Das ist ein guter Punkt.
Man ist sehr darauf angewiesen, dass man zusammenführt. Ich meine, wir müssen einfach mal eins sehen. Wir haben
wir sind uns schon einig, das ist das Gegenteil von zusammenführen, ne?
Also ich meine, ich habe den Bundestagswahlkampf ja auch mitgemacht. Man wusste ja auch genau, an welchen Stellen ein CDU-Saal klatscht. dann ist man vielleicht auch in der Versuchung, diese Redewendungen einzusetzen. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland schlicht und ergreifend sein müssen. Wir müssen einfach sehen, dass wir wieder erfolgreicher sind.
Ja, ist schon klar.
Das auch so ein Wort würde ich immer verwenden. Ohne Fleiß gibt es keinen Preis. Wir werden unseren Wohlstand nicht verteidigen können ohne Fleiß. Aber wir brauchen auch, um die Gesellschaft zusammenzuhalten, wieder das, was in meiner Generation, glaube ich, sehr gut funktioniert hat. Dass auch Menschen, egal aus welchen Familien sie kommen, durch Bildung und Fleiß in einer Gesellschaft aussteigen können.
So.
Das gehört auch dazu, einen Laden zusammenzuhalten.
Ich würde mal gerne Julia Löhr an dem Punkt fragen. Vielleicht machen wir mal ein kleines Solo, Frau Löhr, weil es, glaube ich, wichtig ist, das mal zu analysieren. Wie geht denn Ihre Analyse, was Arbeitsmoral angeht, was Leistungsfähigkeit des Sozialstaates angeht, was Rente angeht? Ich weiß, alles ein bisschen viel, aber wenn jemand das kann, dann Sie. Mal kurz skizzieren, was das Thema ist, um das es geht, wie groß dieses Thema auch ist. Und dann geht es um die Frage, wie kommuniziert man das geschickt? Und da braucht man Empathie. Aber man muss doch Leute zunächst mal sozusagen mit Argumenten überzeugen und die nicht einfach brachial vorhalten. Was ihr da macht, ist im Grunde die Unterbrechung von Freizeit. Ja, ist ja so. Also das ist ich ja das, was ihr erst mehrfach gehört habt.
Herr hatte am Anfang gesagt, wir haben eine Kanzlerkrise. Ich würde sagen, wir haben eine Kommunikationskrise. Also es wird sehr viel über die Menschen geredet, quasi über ihre Köpfe hinweg. Aber es wird nicht mit ihnen geredet. Und eigentlich, es fehlt jemand, also niemand in der Koalition kann wirklich gut kommunizieren, auch Lars Klingbeil nicht. Und Friedrich Merz erst recht nicht, zumindest nicht empathisch mit den Menschen. Und wir haben das Problem, dass wir eigentlich seit einem Jahr eine Politik bräuchten, die ganz klar darauf ausgerichtet ist, was bringt die Wirtschaft wieder zum Wachstum.
So, weil ich habe vorhin gesagt, der große auch, Plan für Deutschland, genau.
Gibt es
was
auch,
ist zu tun?
Nur dann gibt es mehr zu verteilen. Und deswegen teile ich auch Ihre Bilanz des ersten Jahres nicht. In den vergangenen Monaten ist viel passiert, was unsere Probleme eher noch verschärft hat. Also Markus Söder hat die Vorziehung, also die Ausweitung der Mütterrente, dass die früher kommt, durchbekommen. Auf die Senkung der Stromsteuer für alle wurde verzichtet. Es wurde ein Rentenpaket geschnürt, was die Kosten bis 2040 um 200 Milliarden Euro nach oben treibt, Wahnsinn. Die wir alle zahlen müssen. Es wurde ein sehr bürokratisches Tariftreuegesetz auf den Weg gebracht, was den Unternehmen überhaupt nicht hilft, quasi den Wust an Bürokratie abzubauen, sondern es wird neue Bürokratie aufgebaut. Seit Beginn des Irankrieges erleben wir einen Aktionismus, was das Thema gestiegene Spritpreise angeht. Es wurde just das gemacht, wovon wirklich alle und Ökonomen unisono abgeraten
inklusive
haben.
Des Kanzlers,
inklusive
der gesagt hat, eins machen wir nicht, nämlich Gießkanne,
genau.
Um dann genau kommt, das zu machen, nämlich Gießkanne.
Es kam der Tankrabatt mit der Gießkanne für alle und die Wahrscheinlichkeit, dass er verlängert wird, ist relativ hoch, weil er wird just dann auslaufen, wenn die Sommerferien und die Wahlen in Sachsen-Anhalt vor der Tür stehen. Und es gibt ja jetzt schon die ersten Rufe, da noch mehr Geld reinzustecken. Also es sind über all diese Monate ist ein zweistelliger Milliardenbetrag an Extrabelastungen für den Haushalt dazugekommen, zu einer ohnehin schon enorm hohen Steuer- und Sozialabgabenlast, die wir in Deutschland haben. Also wir liegen in allen Kategorien, Energiepreise, Sozialabgaben, Steuerniveau, sind wir international mit an der Spitze.
Da sind wir wenigstens noch führend.
Genau, da sind wir führend. Und das Ziel war ja eigentlich, das irgendwie runterzubekommen und auch die jetzt viel gelobte Gesundheitsreform. Es ist besser als nichts, aber sie dient allenfalls dazu, dass die Beiträge stabil bleiben. Es redet ja überhaupt niemand davon, dass die Beiträge sinken können. Weil die Kommission, die da im Hintergrund gewirkt hat, die hatte mal Einsparvorschläge in Höhe von mehr als 40 Milliarden Euro vorgeschlagen. Und im Moment sind wir jetzt bei 16 Milliarden. Und wahrscheinlich werden es im parlamentarischen Verfahren noch weniger, weil dann wieder all die Wünsche kommen und nee, hier nicht. Und das geht auch nicht.
Also um mal die Dimension klar zu machen, Sie sagen, 40 Milliarden waren eigentlich das, was wir gebräucht hätten, nach Ansicht der Kommission.
Genau, das
wurde. Und wir wären am Ende ungefähr bei 16 oder noch weniger landen.
Das hätte man einsparen können, auch guten Gewissens, also sinnvolle Einsparungen. Und dass davon nicht alles kommt, war abzusehen. Aber dass es jetzt doch so viel weniger ist und bei allem wieder kleine Abstriche gemacht wurden, das ist halt ein Mechanismus, den wir oft erleben. Und auch aus der vergangenen Legislaturperiode, zum Beispiel die Krankenhausreform, die Karl Lauterbach angestoßen hatte. Ich war kein Freund der Politik von Karl Lauterbach, aber diese Krankenhausreform war wirklich gut, weil sie hatte ein sinnvolles Ziel, nämlich zu sagen, wir konzentrieren uns darauf, dass bestimmte Kliniken bestimmte Leistungen wirklich gut anbieten. Und das macht nicht mehr jedes Krankenhaus alles. Und ja, das heißt, dass manche kleine Klinik schließen muss und die Wege dann vielleicht etwas weiter sind. Aber dafür ist die Behandlung eine bessere. Und das ist im Moment auch das Problem. Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Das kann halt niemand vermitteln. Also jetzt auch bei dieser Gesundheitsreform. Ich meine, Frau Wagner stellt die mit einem Gesicht vor, total gequält, also so nach dem Motto, ja.
Das Gesicht geschenkt. Ich finde es so, gut, dass da jemand was macht.
Genau,
es ist
gut.
Erstmal gut.
Aber man, ja. Also man müsste es auch einfach positiv verkaufen und nicht sagen, ja, das Hautkrebs-Screening, das stellen wir jetzt ein, weil wir damit Kosten sparen, sondern wir stellen das ein, weil selbst ein Land wie Australien mit enorm hoher UV-Belastung es nicht für nötig hält, sondern sagt, wir machen gezielt, Leute, beobachtet euren Körper und wenn euch was auffällt, geht zum Arzt. Aber dieses anlasslose Screening aller, woraus viele Hautärzte ja inzwischen auch ein Geschäftsmodell gemacht haben, das lassen wir jetzt mal. Warum tragen in Deutschland so viele Kinder Zahnspangen? Als in anderen Ländern sind es deutlich weniger. Warum operieren wir viel mehr Knie und Hüften als in anderen Ländern? Also das sind ja durchaus sinnvolle Punkte,
okay.
Aber sie werden halt überhaupt nicht so vermittelt.
Und ein Punkt noch, weil er relevant ist und darüber sollten wir auch noch kurz sprechen, Rente. Ist es nicht faszinierend, dass ein Land wie Dänemark beispielsweise schon auch intensive gesellschaftliche Diskussionen und so, war für Mette Frederiksen, glaube ich, jetzt auch nicht ganz einfach, hat ja auch in Schwierigkeiten gebracht, aber am Ende stehen die und sagen Rente mit 70, beschlossen, verkündet und kommt so. Und eine ganze Gesellschaft kann sich irgendwie darauf einigen. Wie erleben Sie das bei uns?
Ja, wir waren beim Thema Rente definitiv schon mal weiter. Also wir haben Anfang oder Mitte der Nullerjahre war ja der SPD-Minister Franz Müntefering, der die CDU-Kanzlerin Angela Merkel quasi überrumpelt hat mit dem, so wir machen das jetzt, wir führen jetzt die Rente mit 67 ein. Hat auch für viel Widerstand in seiner Partei gesorgt und ist jetzt auch nicht so, dass die SPD deswegen reformfreudiger geworden wäre. Aber das war fürs Land ein sehr guter Schritt. Und dass das später mit Rente mit 63 und diversen Gegenmaßnahmen jetzt wieder eingedampft wurde und zurückgenommen wurde, ist keine gute Entwicklung. Es gab schon damals Gutachten, die gesagt haben, wir müssen Schritt für Schritt.
Weil das Problem wie groß ist, wenn Sie das einmal mit Zahlen noch mal unterfüttern?
Naja, wir haben im Moment die Situation, also wir kommen aus einer Zeit, wo 6 Arbeitnehmer einen Rentner finanziert haben. Also wir haben ja ein umlagefinanziertes System.
Das Geld wird
nicht, das Geld wird nicht angelegt, sondern es geht direkt an die Rentnergeneration. In den 60er Jahren haben 6 Arbeitnehmer einen Rentner finanziert. Aktuell sind wir bei 2, Tendenz sinkend. Wir stehen jetzt vor der Lage, dass sehr viele Babyboomer in den nächsten Jahren in Rente gehen. Mehr als 1 Million pro Jahr. Und es kommen ungefähr nur 600.000, 700.000 jüngere Arbeitnehmer nach. Also wir haben eine Lücke von ungefähr 400.000 Arbeitnehmern im Jahr, die einfach fehlen, als Beitragszahler fehlen, während die Generation der Rentner immer größer wird.
So.
Und quasi das zu finanzieren, also dieses System wird, so wie wir es aktuell haben, irgendwann an die Wand fahren. Weil wir haben jetzt schon einen Bundeszuschuss von 120, 130 Milliarden im Jahr für die Rente.
Aus Steuermitteln in die Rente zusätzlich zu den
Beiträgen. Genau. Und ich meine, es kam jetzt ja gerade die mittelfristige Finanzplanung von Lars Klingbeil für die Jahre bis 2030. Und wenn man sich das anschaut, ist es wirklich erschreckend. Also im Jahr 2028 zum Beispiel wird das Forschungsministerium planmäßig einen Etat von 22 Milliarden Euro haben. Und das Arbeits- und Sozialministerium wird einen Etat von 220 Milliarden haben.
Okay.
Also das
Zehnfache. Das ist nicht die Investition in die Zukunft, ne?
Genau.
Ist das, was
also
Sie damit
das ist
sagen
halt
wollen,
der
ne?
Punkt. Und aktuell ist es so, dass quasi jeder dritte Steuereuro, den der Staat einnimmt, direkt in die Rente geht.
So, und stattdessen, Herr Laumann, streiten wir uns, und da haben wir Sie vorhin auf der Bühne erlebt beim Parteitag, über die Frage, ob wir generell sagen, Solidarprinzip, da gibt es ein Renteneintrittsalter oder, wofür Sie kämpfen, Beitragsjahre, wie lange hat jemand gearbeitet. Vielleicht können wir uns das noch mal anschauen, weil das sehr interessant war, wie Sie sich da in Rage geredet haben, weil Sie einen wichtigen Punkt gemacht haben. Ich würde trotzdem gerne einmal mit der Runde noch mal kurz diskutieren, ob das der richtige Punkt ist, den Sie da machen. Wir schauen einmal kurz rein.
Also die Frage mache ich auch nicht mit. Dass die, die mit 16 angefangen sind, die in Schicht arbeiten, die auf dem Bau arbeiten, die als Krankenschwester 45 Jahre in Schicht gearbeitet haben, bei der Altersgrenze genauso behandelt werden wie diejenigen, die bis 25 studiert haben, Homeoffice haben, Gleitarbeitszeiten haben gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe. Mein Gott, wir können doch nicht als CDU einfach alles hier über einen Löffel bambieren und dann sagen, ihr habt eine Erwerbsunfähigkeitsrente.
Warum hat sie das so wütend gemacht?
Na gut, also es ist ja erstmal so, dass es auf dem Parteitag so war, dass es ein Antrag der Jungen Union war. Da standen ja auch noch ganz andere Sachen drin. Ich finde nicht, dass man einfach auf einem Parteitag so aus der Hüfte heraus mit einem solchen Antrag eine so weitreichende Frage einfach beantworten kann. Das muss ja schon auch in einer Partei, auch über die Parteiflügel, ein bisschen miteinander besprochen werden. Ich will erst einmal mal sagen, meine Position ist völlig klar. Wir werden bei der Rente gravierende Veränderungen machen müssen.
Heißt?
Ich glaube, dass wir auch an die Lebensarbeitszeit rangehen werden, müssen und wollen.
So länger arbeiten.
Aber ja, es wird nicht jetzt mit 66 Jahren oder 67 Jahren, das ist ja nun im Gesetz heute festgelegt, da wird es nicht bleiben können. Aber wir müssen
Geht das hin, Herr Laumann, ungefähr?
Das weiß ich nicht. Wir müssen dann sehen,
Sie
was wir
Zahlen
da machen.
Im Kopf.
Ich tendiere sehr dafür, dass man aber eine Frage auch sehen muss. Die Frage, wie ist die Belastung der Leute und wie lange haben sie gearbeitet? Es ist einfach ein Unterschied, ob man in einem Ministerium arbeitet, was ich ja mittlerweile nach 14 Jahren auch ein bisschen kenne, wo mittlerweile 50% der Arbeitszeit im Homeoffice stattfindet, oder ob ich Krankenschwester bin und jedes Jahr, wo ich berufstätig bin, in einem Dreischichtensystem arbeite. Das ist ein Unterschied. Und dann sagen manche Leute, ja, wenn sie das dann irgendwie mit, was weiß ich, nicht mehr können, dann können sie ja was anderes machen. So beweglich ist unser Arbeitsmarkt, so sehe ich es in Deutschland, in dieser Frage nicht. Der zweite Punkt ist, auch wir haben heute noch, wir sind in Deutschland ein Land der dualen Ausbildung, wir haben auch heute noch viele junge Leute, die wirklich mit 16, 17 Jahren in die Lehre gehen. Ich werde in der zweiten Ferienhälfte in Nordrhein-Westfalen mal mehrere Tage nur Ausbildungsbetriebe besuchen. Da werde ich ja diese jungen Menschen auch sehen. Und da gibt es eben, ich glaube schon, dass die sind in der Regel auch in den Berufen, wo wir eine andere, auch körperliche Arbeitsbelastung haben.
Okay. Das heißt, so, Sie sagen,
ich mache eine Sache nicht. Ja. Und das möchte ich jetzt auch mal verstehen. Es kann nicht sein, dass wir dann diese Menschen sagen, ja gut, wenn du dann eben mit irgendeinem Alter 68 oder 66, 67 oder was weiß ich, nicht mehr kannst, dann kriegst du eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Die Erwerbsunfähigkeitsrenten sind in Deutschland zurzeit so gestaltet, dass wenn man noch mehr wie 3 Stunden am Tag arbeiten kann, man keine volle Rente kriegt, weil man vor Jahren entschieden hat, wir wollen das Thema Arbeitslosigkeit nicht in der Rentenversicherung nicht lösen. Also ich finde, diesen Punkt muss man sehen, um auch bei dem Teil der Bevölkerung, dass die sehen, wir können einen solchen Weg mitgehen. Denn es nützt uns ja gar nichts, wenn wir eine Reform machen, wo viele Bürger einfach sagen, wie soll ich das denn schaffen? Und dann möchte ich Ihnen auch in einen Punkt recht geben, worüber ich mich riesig ärgere, ist, ich war damals junger Bundesabgeordneter, wir haben natürlich den Ansatz mit der Riester-Rente vor die Wand gefahren. Da ist eine Entscheidung getroffen, dass man es freiwillig gemacht hat. Und die zweite Entscheidung war, dass die Anlageform, gut, das war damals auch ein bisschen der Zeitgeist, dass man das so gemacht hat, wie man es gemacht hat.
Herr Laumann, wir haben
nochmal zur Regierung. Die Regierung hat, das haben wir eben gar nicht aufgezählt, ja dieses Alterssicherungsgesetz gemacht, wo ich finde, dass das alles in allem ziemlich gut gemacht worden ist.
Nur vielleicht ein kurzer Punkt. Wir haben ja aktuell die Rente mit 63, die es erlaubt, oder die sogenannte Rente mit 63, die es erlaubt, nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente zu gehen. Und es gibt eben Studien, die auch zeigen, dass es vor allem die Büroarbeiter in Anspruch nehmen und eben nicht die Dachdecker. Also ich habe manchmal den Eindruck, wir sind ein Land voller Dachdecker und schwer schuftender.
Ich habe auch auf einer anderen Ebene, Herr Laumann, noch mal ein Problem. Ich habe immer das Gefühl, da schwingt dann so ein Sound mit. Das kommt auch, ehrlich gesagt, von der SPD häufig. So dieses, ein bisschen verächtlich machen von Menschen, die sich für eine akademische Karriere entscheiden. Ich habe echt ein Problem damit. Sie sagen, da sind im Ministerium Leute, die arbeiten in Teilzeit oder arbeiten im Homeoffice und so weiter. Und denen kann man durchaus zumuten, länger zu arbeiten. Ich sage es jetzt mal andersrum. Wenn wir Menschen sehen, die sich entscheiden zu studieren, die bereit sind, ein hartes, anstrengendes Studium seriös durchzuziehen, die bereit sind, sich intensiv mit etwas auseinanderzusetzen, wirklich zu durchdringen, in die Tiefe zu gehen, die bereit sind, als Arzt bis zum Facharzt eine sehr lange Ausbildung zu durchlaufen. Wir brauchen Exzellenz in diesem Land. Wir können doch nicht ernsthaft sagen, nur weil du länger studierst, Klammer auf, weil die Ausbildung es erfordert und weil wir Leute wie dich brauchen, musst du dafür länger arbeiten und andere nicht. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung.
Nein, aber ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn wir sagen, die duale Ausbildung und die akademische Ausbildung gehöre ich zu den Politikern, die wollen, dass wir sie als gleichwertig bezeichnen. Ich finde, ein Mensch, der eine bodenständige Lehre macht, anschließend einen Meisterbrief macht.
Aber gleichwertig ist, können wir reden, aber das ist
eine,
nicht
eine sehr gleichwertige Ausbildung. Und ich glaube, dass unsere Stärke in Deutschland beide Bereiche ist. Es muss ja auch gar nicht sein, dass ich recht habe. Ich finde, dass mein Job in der Politik auch ist, dass wir auf die, dass ich auch darauf hinweise, dass es auch eine Lebenswirklichkeit von Menschen gibt, die in der beruflichen Alltag anders gefordert werden, wie es in anderen Berufen der Fall ist. Und ich glaube, dass ein vernünftiges Menschenbild darauf auch eine Antwort in einer Sozialversicherung geben sollte.
Okay.
Und da kann man ja gerne unterschiedlicher Meinung sein. Es liegt mir völlig fern, die Leistungen von Menschen, die ein anstrengendes Studium machen, in irgendeiner Art und Weise runterzureden. Ich finde,
das müssen wir auch als Gesellschaft wollen und sagen,
selbstverständlich müssen wir das wollen.
Wir stehen auch dazu und wir brauchen auch diese Art von Exzellenz.
Wir brauchen das auch.
Wir sind ein Hochindustrieland, wir brauchen das.
Wir brauchen aber beides.
Ja, ist recht, so. Ist richtig. Aber und, dann sollten wir sie auch gleich behandeln.
Und wir werden, wenn wir vernünftige Maschinenlaufzeiten haben wollen und wenn wir viele andere Dinge vernünftig regeln wollen, werden wir eben auch weiterhin in diesem Land Schichtarbeit brauchen.
Es da geht kein Weg dran vorbei. Es tut mir wahnsinnig leid, würde gerne noch 2 Stunden weiter diskutieren. Wir sind am Ende leider schon unserer Sendezeit. Es ging so schnell, ist immer ein gutes Zeichen eigentlich. Danke ganz herzlich Ihnen allen. Aber wir sollten das nochmal bei anderer Gelegenheit vertiefen, insbesondere dieses Rententhema. Und die Frage der jungen Menschen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.